Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Grüß Gott, du schöner Maien, da bist du wiederum hier. Tust Jung und Alt erfreuen mit deiner Blumenzier.
Die lieben Fliegen,
Fliegen, Fliegen, Fliegen, Fliegen, Fliegen, Fliegen, Fliegen, Frau Nachtigall mit Schale hat die für mich gestellt. Die kalten Wind verstummen, der Himmel ist gar blau. Die lieben wie bei Sonnen, daher von grüner Hau.
O holde Wolken,
Wolken, Wolken, Wolken, das alles, alles blüht. Du kannst mir sehr erfreuen, mein Herz und mein Gemüt.
Einen schönen Vormittag wünscht Andreas Stopp aus dem Studio 1 im Kölner Deutschlandfunk. Seien Sie willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wir haben heute viel mit Ihnen vor. Wir unternehmen eine Reise in den Keller. Wir machen einen virtuellen Ausflug nach Jerusalem und Palästina. Wir werden uns erzählen und berichten lassen über einen Mutter-Sohn-Trip. Heute ist ja Muttertag, nach Finnland, Internationalität, all inclusive. Das gab es im Moment natürlich nicht, aber es gab es im ägyptischen Hurghada. Wir hören uns das mal an, wie die Nationen dort zusammengelebt haben. Dann werden wir einen jungen Mann sprechen, der, wenn alles gut geht, gerade in Frankfurt gelandet ist und aus Wuhan kommt und auch dort geboren ist. In aller Munde dann zum Schluss unserer Sendung Mauritius. Wir schauen mal wieder nach Afrika, wie es dort aussieht und auch wie es in Italien steht. Graal Müritz aber zuerst. Ich freue mich darüber. Graal Müritz ist einer der 5 beliebtesten Urlaubsorte an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern. 5 Kilometer Sandstrand, eingerahmt von Wald, von Moor, von Meer. Jedes Jahr kommen dahin mehr als 170.000 Urlauber. Aber klar, wissen wir alle, im März hat Mecklenburg-Vorpommern nun alle Urlauber nach Hause geschickt. Und seitdem ist es ungewöhnlich ruhig. Meine Kollegin Katharina Elsner nimmt uns nun mit nach Graal-Müritz, wo sie Menschen trifft, die den Trubel vermissen, aber doch kurz verschnaufen können.
Eigentlich wäre der Strand heute geflutet von Strandkörben, die sich aneinanderreihen, von Körpern, die sich in der Sonne ahlen. Stattdessen schlurfen nur ein paar Spaziergänger an der Wasserkante entlang. Also spannen ein paar Freunde und ich das Volleyballnetz auf. Der Strand in Graal-Müritz gehört heute uns. Das Wasser braust und weiße Schaumkronen schlängeln sich an den Strand. Der Himmel ist wolkenlos und ein Lüftchen streichelt unsere Gesichter. Neben mir hockt auch Tino im Sand und schneidet eine Ananas auf. Er ist hier aufgewachsen, wohnt aber inzwischen in Berlin.
Du hängst da jetzt hier schon so ein bisschen rum, ne?
Durchaus.
Du arbeitest ja eigentlich in Berlin, hast jetzt aber entschlossen...
Tino druckst herum. Er weiß nicht genau, ob er überhaupt in Graal-Müritz sein darf und ob er darüber mit mir sprechen will.
Man darf das, glaube ich. Weiß ich nicht genau.
Jetzt ja.
Jetzt ja. Und warum hast du dich aber entschlossen, hier zu bleiben?
Strand und das Meer vor der Tür zu haben, also das ist schon was Besonderes und ich komme ja auch ursprünglich von hier und mir gibt das schon ziemlich viel, hier auch so nah am Strand zu sein, vor allem hier in Graal-Müritz, direkt hier 3 Minuten fußläufig, einfach rauszugehen und das genießen zu können, das ist echt ziemlich viel wert, so, und das nutze ich einfach aus gerade, ja.
Und war das aber für dich entspannter? Dachtest du so, boah, geil, nicht mal Strand für mich, oder?
Naja, also ich finde das schon schön, ne, also natürlich, wenn du hier rausgehst und du siehst keine Menschenseele zum Abschalten und ja, sag mal, morgens ungeduscht einfach rauszugehen, ohne sich ein Hemd anzuziehen, so wie ich es normalerweise machen würde, ist das schon gut.
Wenn ich nach Graal-Müritz will, fahre ich von der Hansestadt Rostock gut 25 Kilometer Richtung Nordost, mitten durch einen 12.000 Hektar großen Mischwald. So lange, bis sich das Grün lichtet. In Graal-Müritz leben kaum mehr als 4.000 Menschen. Aber doppelt so viele Gästebetten stehen dort. Im vergangenen Jahr zählte der Ort mehr als 1 Million Übernachtungen.
Mein Gott, es ist schon spät, ich glaube, ich muss jetzt los. Die Zeit sitzt mir im Nacken, macht mir schnell einen Toast. Die Erde dreht sich heute wieder besonders schnell. Ich sitze in einem Gottverdammten Karussell.
kenne den Trubel der Urlaubssaison. Meine Großeltern und meine Mutter waren hier zu Hause, nur ein paar hundert Meter vom Strand entfernt. Ich kenne die Supermärkte, die manchmal vor Menschen überquellen, die Schlangen morgens vor der Bäckerei und die Kinder, die in Bollerwagen von den Kurheimen an den Strand gezogen werden. Einer, der immer wieder nach Graal-Müritz nach Hause zurückkehrt, ist Christian Löffler. Er tourt als DJ zwischen Berlin, London, New York oder Paris. Manchmal ist er nur ein paar Tage hier, bevor er wieder in einer Großstadt abtaucht.
Die Lage ist auch besonders, weil es so im Wald liegt, aber es ist nicht so super touristisch, finde ich. Hier ist es ja der ganze Ort, der so für sich irgendwie isoliert liegt, gefühlt. Ich kann mich noch einmal erinnern, als ich zum Flughafen fahren musste und hier ein Baum umgestürzt ist im Wald und man nicht rauskam.
Christian und ich spazieren durch Buchen- und Birkenwälder. Das Licht fällt zwischen die frischen grünen Blätter. Nur ein altes Ehepaar kommt uns entgegen und ich glaube, Natur ist erst so richtig schön, wenn wir sie nicht mit anderen teilen müssen. Wir können uns gerade ziemlich glücklich schätzen, in dem Bundesland mit der geringsten Bevölkerungsdichte zu wohnen und dafür das Meer vor der Haustür zu sehen. Immerhin zeigt eine Studie der Universität Exeter in England, Menschen, die näher am Meer leben, zeigen weniger Symptome psychischer Krankheiten.
Schon gut irgendwie, dass das jetzt so leer ist und viel Platz ist und nicht so Trubel, weil sonst wäre das ja jetzt hier, oder Ostern wäre es ja auch schon mega voll gewesen eigentlich. Aber ich denke schon eher daran, wenn es wieder normal wird, dann werde ich es wahrscheinlich vermissen und habe es gar nicht so richtig genutzt, jetzt irgendwie überall mal hinzufahren und dann mit Sicherheit davon auszugehen, dass man da gerade allein ist, was mich sonst eher nervt, wenn ich irgendwo spazieren gehe oder so und extra ein Stück weitergefahren bin und dann kommt doch noch wieder einer um die Ecke.
Ich fahre mit dem Rad raus aus dem Ort und treffe am Eingang des Waldes den Mann, der mich durch das Moor führen wird.
Mein Name ist Holger Tessendorf und meine Aufgabe ist es, im Stadtforst tätig zu sein. Hier im Wald gibt es ein kleines Waldmuseum, das Schulungs- und Informationszentrum Wald und Moor. Und das ist der Anlaufpunkt für die geführten Wanderungen in das Ribnitzer Große Moor, ein Hochmoor hier an der Ostseeküste, wie wir sehen, was sich hier auf 274 Hektar zwischen der Ortslage Neuhaus und Graal-Müritz an der Ostsee erstreckt.
Unsere Schuhe federn auf dem sandigen Boden. Ich rieche Kiefern und höre die Kraniche. Jedes Jahr stapfen 40.000 bis 60.000 Menschen durch das Naturschutzgebiet Ribnitzer Moor.
Heute weiß man, wie wichtig die Moore sind. Ein Hektar Moorfläche kann 20 mal so viel CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen als ein Hektar Wald. Und sie filtern das Wasser. Sie filtern Pestizide, Schwermetalle und radioaktive Teile aus dem Wasser heraus. Nicht umsonst sagt man, die Moore sind die Nieren der Landschaft.
Hunderte von Tieren und Pflanzen leben hier. Im Gebüsch entdecke ich eine Waldeidechse und ein paar Schritte weiter stoppt mich Tessendorf. Vor uns kringelt sich eine Blindschleiche und ich frage mich, das müsste den Echsen doch gerade ziemlich gut gefallen, so ohne Radfahrer und Spaziergänger, die sie sonst zertrampeln.
Na klar, kann man sich vorstellen, dass die Natur irgendwie und auch die, nicht nur die Pflanzen, sondern auch die Tiere, dass sie das spüren vielleicht. Wir haben weniger Lärmbelästigung, wir haben vielleicht sogar eine bessere Luftqualität, weil die PKWs zu Hause bleiben und man hier in den Wald fährt mit dem Fahrrad. Kann alles sein, dass das so ist. Und wenn wir weniger Lärm haben, haben wir vielleicht auch Auswirkungen auf das Brutverhalten, auf die Brutdauer bei den Vögeln zum Beispiel. Ja? Und wenn die Vögel in Ruhe ihre Brut durchziehen können, dann werden vielleicht mehr Eier ausgebrütet, da werden sie nicht aufgescheucht. Der Nachwuchs wird sich vielleicht weiterentwickeln. Es kann so sein, aber das zählt keiner. Das ist auch zu wenig, um das jetzt irgendwo zu fassen.
Damals waren wir Teens und born to be wild. Damals gingen wir in diese Schule im Norden am Wald. Die an der Küste gelegene mit den hübschesten Mädchen hier. Es war unsere Zeit an der Strawberry High.
Tiere holen sich den Raum wieder, wenn die Menschen sich zurückziehen. Das sehe ich auch, als ich mich mit Ulrike Benkart verabrede. Sie führt eigentlich Touristengruppen durch den Ort, heute nur mich. Als wir an einem Strandaufgang stehen, treffen wir einen ihrer alten Klassenkameraden, dem etwas Besonderes in die Hände gefallen ist.
Die Seesterne hast du gefunden,
ne? Die habe ich auch gefunden, ja.
Ich habe noch nie einen Seestern hier gesehen.
Ich auch nicht, aber jetzt mit mal waren ein paar Stück da.
Echt?
Eine Woche, ja. Eine Woche hatte ich zwei gefunden und dann jetzt waren es wieder zwei gleich. Ne? Zwei hatte ich ja schon zu Hause.
Ich kenne die immer nur aus der Nordsee. Wusste nicht, dass hier auch welche rum.
Naja, alle.
Naja.
Es ist ja auch, Wasser ist ja auch da. Ist ja nicht bloß Nordseewasser. Nordsee ist ja meist gar kein Wasser da.
Deswegen findet man die ja auch mal eher, dass das Wasser da ist.
Naja, hier waren sie angespült. Ne?
Aber jetzt ist es ja doch schön, ne? Es ist warmes Wetter, keine Leute am Strand.
Ja, ich hoffe, es bleibt doch noch eine Weile so.
Ja.
Ja.
Finden Sie es ganz gut?
Ja. Es muss, dieses Land muss doch erstmal zur Ruhe kommen und auch alleine hochfahren erstmal. Und nicht, dass jetzt alles reinkommt hier wieder, dann haben wir nichts gekonnt. Dann haben wir nichts gekonnt. Hundertprozentig nicht.
Jeder hier weiß, Graumüritz braucht seine Touristen, denn die spülen das Geld in die Kassen. Manche im Ort, mit denen ich spreche, vermissen den Trubel. Denn in diesen Tagen sehe ich vor allem Menschen mit beigen Mänteln und Rollatoren. Jeder Dritte hier im Ort ist älter als 70 Jahre. Trotzdem, nicht alle sehen es immer positiv, wenn so viele Touristen in den Ort kommen. Auch Ulrike Benkart nicht.
Was ich auch immer so schön schlimm finde bei unseren Urlaubern, wir lieben ja unsere Urlauber alle, die See bringt ja je nach Wetterlage auch mal Algen mit. Algen ist Natur, gehört irgendwann dazu. Es macht keinen Spaß unbedingt da drin zu baden, aber es ist ja Natur. Und unsere Urlauber regen sich dann über die Algen auf. Aber wenn ich dann am Strand lang gehe und dann über die Zigarettenkippen und ähnlichen Abfall stolper, finde ich das viel schlimmer. Das sind so Sachen, wo ich dann immer nicht den Menschen verstehe, wie er mit seiner Natur umgeht.
Mecklenburg-Vorpommern hat einmal nachgezählt, welcher Müll wie an den Stränden landet. Das Ergebnis? 44% stammen aus Tourismus und Freizeitaktivitäten. Graumüritz kann also nur kurz verschnaufen. Bald kommen die Urlauber wieder. Und ich kann sie verstehen. Ich kenne das Gefühl, nach dem sie sich sehnen. Die Weite, das Blau des Meeres zu sehen, dem Wellenrauschen zuzuhören, das unsere Aufmerksamkeit band und so gleichmäßig wie unser Atem immer wiederkehrt.
Wat weinst du die Augen blank, sech an wat deit die weh. Is Vater krank, is Mutter krank, is Bruder gut zu seh. Och nei mit Vater, du hätt kein Out, und Mutter spinnt dat Flass. Doch wer dem Beider weht out und in dat kleine Gras. Jo Beider au leiche kalt und still, allinnen liegen stein. Die Wind ist Lut, die See ist wild und ich wollt wein und wein. Und gong de See auch noch so krus und noch so aktokehr. All meine Schippe kein to hus, ey lang vergeten.
Hart lädt die Vertonung eines plattdeutschen Gedichtes von Klaus Groth, Liederjahren sang. Vorher hatte uns Katharina Elsner mitgenommen in das Ostseeheilbad Graal-Müritz. Sie hören den Deutschlandfunk, den Sonntagsspaziergang. Zurzeit wird ja Reisen mit uns mitunter ganz neu definiert. So haben wir hier vor kurzem eine Entdeckungsreise zum Beispiel auf den Dachboden unternommen. In die entgegengesetzte Richtung geht es jetzt. Susan Zare stöbert mit uns in ihrer Vergangenheit, wo die zu finden ist, im Keller.
Für meine heutige Reise ziehe ich meine Pantoffeln an, denn diese Reise, die hat nur wenige Höhenunterschiede, denn der Hinweg, der ist nicht weit. Es geht an einen dunkleren Ort. Ich brauche keine Zusatzausrüstung, außer meiner Taschenlampe und dem Kellerschlüssel. Heute habe ich mir vorgenommen, ihn voll zu erkunden, meinen Keller. Früher war doch der Keller im Elternhaus oder bei Freunden gleichzeitig ein Ort der Neugier und Fantasie und gleichzeitig verbunden mit ein wenig Angst und Unbehagen. Dunkel, Geräusche des Hauses und diese vielen staubigen Gegenstände, die ihre Geschichte erzählen wollen, oder? Zurück zum Jetzt. angekommen im Keller von meinem Mietshaus. Die Luft feucht und kalt, die Decke niedrig und es riecht ein wenig nach frischer Wäsche aus dem Waschkeller, vermischt mit dem typischen modrigen Steinkellergeruch. Ich schiele auf das Kellerabteil neben meinem. Spannend finde ich den Keller meiner Nachbarin, 96 Jahre alt. Bestimmt ein Schatz aus Bildern und Büchern und Gedanken aus einem Jahrhundert wahres Leben. Ich höre den Wind gegen das Kellerfenster beben. Ich öffne das Schloss zu meinem Kellerraum. Regale und Kisten vor mir. Ich weiß gar nicht mehr, was sich darin alles verbirgt und schaue mich erstmal vorsichtig um. Hebe ich diese Kiste an? Sind da vielleicht Spinnen? Aus einem anderen Raum meines Mietshauses tropft ein Hahn. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich da alles in meinem Keller liegen habe. Alte Schulhefte, Liebesbriefe einer Jugendlichen an das Leben, Bücher, zwischen deren Seiten eine Mischung aus getrocknetem Salzwasser und Sand klebt, die ich bei einer Reise am Strand gelesen habe und dann doch im Keller verstaut habe. Hier die grünen Weingläser von Oma, die ich nicht benutze, die ich aber auch nicht wegwerfen will, einfach weil sie von Oma sind. Oh, und die Kiste mit den Kieselsteinen, die ich in den Jahren überall gesammelt habe, wenn mir Steine gut gefallen haben. Einige davon sehen so aus, als wäre zum Beispiel ein Fossil auf ihnen zu sehen. Warum hebt man all diese Dinge auf? Zu selten beachtet, um sie in die Wohnung zu nehmen und zu sehr geschätzt, um sie wegzuwerfen. Wir bestehen aus all diesen kleinen Erinnerungen und schrulligen und schönen Dingen, die in unseren Dachböden und Kellern auf uns warten, auf die nächste Reise in die Erinnerung. So schmerzvoll, so traurig, so lustig, so zauberhaft schön sie sein kann. Ich habe das Gefühl, Keller ausmisten ist in diesen Tagen der heimliche Trendsport. Ich nehme also einen schönen schwarzen runden Stein aus meiner Kiste, der mir besonders ins Auge fällt, und klappe sie wieder zu. Ich erinnere mich, den habe ich mal bei einem Spaziergang an einem klaren See mit einer Freundin gefunden, irgendwann in meiner Steinekiste hier verstaut und seitdem von Keller zu Keller, von Mietwohnung zu Mietwohnung getragen. Ich gebe ihm eine neue Chance. Wie es wohl meiner Freundin geht, muss mich mal bei ihr melden. Also, da habe ich ihn, mein Souvenir meiner Reise. Ich mache mich langsam auf den Rückweg und freue mich bereits auf die nächste Reise in den Keller.
Ja, eine Reise in den Keller. Der zarten Stimme von Susan Zahre setzen wir den tiefen Bass von Gunther Emmerlich entgegen. Der sitzt auch im Keller.
Im tiefen Keller sitz ich hier bei einem Fass voll Reben, bin guten Muts und lasse mir vom Allerbesten geben. Der Küfer Licht.
Uiui. Sie hören den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Das Reisen ist die höchste Form der Lebendigkeit, sagt der Schriftsteller Michael Röß in seinem neuen Buch über das Fernweh. Reisen bildet, das wissen wir schon von Goethe, aber im Moment sind ja die Grenzen dicht. Flugzeuge weltweit bleiben am Boden. Fernreisen ins Ausland gibt es aber trotzdem, wie mein Kollege Martin Gerner festgestellt hat, und zwar im Internet. Beispiel Al-Shark Reisen, das ist ein aus Studenten der Politik und Islamwissenschaften entstandenes Netzwerk, das in diesen Tagen eine virtuelle Reise nach Israel und Palästina angeboten hat. Kostet 150 Euro pro Teilnehmer. Martin Gerner hat es einfach mal mitgemacht.
Ich habe einfach nur das Problem, dass ich...
Es gibt so eine kleine Leiste, die, wenn du drüber fährst mit Mausover, dann klappt die...
Technisches Einpegeln zwischen Berlin und Jerusalem, bevor die virtuelle Reise beginnt. Die Macher von Al-Shark-Reisen setzen auf stabiles Internet, damit es wenigstens noch ein bisschen klingelt in der Reisekasse diesen Sommer.
Dann hat Jerusalem eigentlich überhaupt keine strategische Bedeutung mit seiner Lage auf rund 800 Metern.
Oliver Peach sitzt auf dem Balkon des Willy-Brandt-Centers. Hinter seinem Kopf pixeln mal schärfer, mal weniger scharf die Konturen der Altstadt von Jerusalem. Ein Dutzend Teilnehmer sind auf den Bildschirmen zugeschaltet. Der ein oder andere macht sich Notizen auf der PC-Tastatur, die man im Hintergrund hört.
Die letzten 60 Kilometer nach Jerusalem hat Napoleon als einziger Herrscher in der ganzen Geschichte nicht zurückgelegt, weil er der Einzige war, dem völlig klar war, dass Jerusalem militärisch und strategisch überhaupt keine Bedeutung spielt.
Das Willy-Brandt-Center, an dem Peach arbeitet, liegt im ehemaligen Niemandsland zwischen palästinensischen und israelischen Gebieten. Stoff für so manche Anekdote.
Gegenüber ist das französische Hospiz. Und genau zwischen dem Hospiz und der Altstadtmauer ist Niemandsland gewesen, auf so einem 20 Meter breiten Korridor. Und das französische Hospiz wird von französischen Nonnen unter anderem betrieben. Und einer dieser Nonnen ist vom Balkon des Hospizes ihr Gebiss in dieses Niemandsland gefallen und lag da dann zwischen Unrat und Stacheldraht. Das war eine der wahrscheinlich skurrilsten UN-Missionen überhaupt. Die Vereinten Nationen sind hier sehr stark präsent und vertreten mit zahlreichen Missionen. Und es gibt da zahlreiche Berichte drüber, die also Vertreter der UN, der israelischen Armee und der jordanischen Armee gemeinsam zwischen Unrat und Stacheldraht unterwegs sind, um dieses Gebiss zu suchen. Und am Ende des Tages steht dann die Nonne mit dem Gebiss posierend zwischen all diesen Beteiligten. Das ist die absurde Geschichte und Situation dieser 19 Jahre politischer Teilung in Jerusalem.
Statt klimatisiertem Bus und der Fahrt in den Norden Israels in der realen Reise wechselt am Bildschirm nun der Sprecher. Katharina Konarek ist jetzt da, eine junge, muntere Dozentin für Deutschland- und Europastudien in Haifa.
Wie ihr seht, ich habe nicht so einen schönen Balkon wie Tobi in Jerusalem. Deshalb habe ich mir gedacht, ich gehe mit euch raus. Ich stehe quasi im Herzen Haifas im Moment. Und für die von euch, die schon mal da waren, sehen es vielleicht im Hintergrund. Ihr seht so eine kleine goldene Kuppel. Das heißt, ich stehe in der Mitte der Bahai-Gärten. Und man hat eben von hier aus einen wunderbaren Blick. Einmal über die ganze Bucht von Haifa. Und ganz am Ende des Bildes wahrscheinlich, das sind schon die Trabantenstädte um Haifa herum. Misrachi-Juden, die hier sich angesiedelt haben. In meinem Stadtviertel wohnen Palästinenser, Israelis, auch die russische zugewanderte Gemeinschaft, aber jeder hat dort seine eigenen Cafés, an die er geht. Das heißt, man sieht sich vielleicht auf der Straße, aber man sitzt nicht an den gleichen Plätzen.
Bekannt ist Haifa für die Gärten der Bahai, eine Minderheit, die eine ambivalente Existenz in Israel führt.
Die Bahai haben hier ihren Schrein, weil sie haben hier einen ihrer letzten großen Religionsgelehrten beerdigt. Und sie haben halt offiziell Land erworben vom Staat Israel. Und sie dürfen auch offiziell hier sein, auch als andere Religionsgruppe, mit der Auflage, dass sie nicht missionieren. Das heißt, zur normalen, lokalen Bevölkerung haben sie eigentlich relativ wenig Kontakt, weil sie eben auch dieses Nicht-Missionierungsgebot befolgen. Und es kommen halt Bahais aus der ganzen Welt hierher, um quasi freiwillig diese wunderschönen Gärten zu pflegen. Für die Stadt selber spielen sie eine sehr wichtige Rolle, weil sie natürlich Tourismusmagnet sind. Also nicht sie selbst, sondern die Gärten.
Die Bahai-Gärten sind unter normalen Umständen Pflicht. Aber was ist schon normal in diesen Tagen? Auch für sie ist Corona ein großes Thema.
Wir sind seit 15. März komplett geschlossen. Wir dürfen nicht mehr an die Uni. Also ich darf hin und wieder noch mit Sondergenehmigung. Dann wird mir Fieber gemessen. Für die Studenten ist es natürlich ein Stück weit tragisch, weil 15. März war 2 Wochen nach Semesterbeginn. Zu dem Zeitpunkt waren viele unserer internationalen Studenten, wir haben ungefähr 4000 Internationalstudenten, gerade in den Semesterferien zu Hause. Also viele sind schon gar nicht mehr reingekommen, dass man gesagt hat, okay, ihr könnt noch rein. Ihr müsst aber nachweisen, dass ihr eine Möglichkeit habt, in Quarantäne zu gehen. Und die Quarantäne darf nicht im Studentenwohnheim sein. Das heißt, ihr müsst euch außerhalb des Wohnheims einmieten für 14 Tage und dann dürft ihr nur überhaupt einreisen. Da gab es hier sehr viel Diskriminierung. Das heißt, dass wir hier Studenten hatten, die aus Italien kamen oder Deutschland und dann versucht haben, hier eine Wohnung so für Zwischenmiete zu finden, wo dann ganz klar gesagt wurde, nein, du kommst aus Italien, du kommst hier ganz bestimmt nicht mehr rein.
Katharina Konarek hält tapfer ihr Smartphone in die Frühlingssonne. Mittlerweile haben einige im Chatfenster Fragen gestellt zur Bedeutung Haifas für die Region.
Die Stadt war halt immer schon im Austausch mit Beirut oder auch mit Damaskus. Also stand wie in so einem Dreieck. Es gab halt auch eine Bahnverbindung von hier nach Beirut. Und das ist einfach alles dann nochmal viel näher, als jetzt, wenn man zum Beispiel in Jerusalem ist oder in Tel Aviv.
Dann folgt Osama Tanous auf dem Bildschirm. Palästinensischer Arzt in Haifa erzählt vom Öl, das die britische Kolonialmacht über Pipelines aus dem Irak nach Haifa leitete, über boomende Mittelschicht und Nachtleben bis zum Zweiten Weltkrieg und der Nakba, der Katastrophe 1948 für die Palästinenser. Meine Eltern sind eine traumatisierte Generation und deshalb ständig vorsichtig, wenn sie in der Öffentlichkeit über Politik reden. Aber mit der Zeit hat sich das geändert. Nach der Intifada wurden wir selbstbewusster. Stückweise haben sich die Jüngeren dazu bekannt, Palästinenser zu sein. Auch über soziale Medien. Jetzt ist das Mainstream geworden. Noam Yatziv ist Musiker und Touristenführer in Haifa, eher mit jüdischen Wurzeln.
My wife is a German, ist Deutsche, also Deutsche, nicht jüdische Deutsche. Deswegen kann ich ein bisschen Deutsch verstehen und ich habe ein paar Deutschkurse gemacht. Sie können auf Deutsch fragen, aber ich bin sehr langsam auf Deutsch.
Haifa war auch das Zuhause deutscher Siedler, anfangs. Mit den Deutschen kamen die Dampfmaschinen ins Land und die Pasteurisierung von Milch. Es waren viele Architekten aus Deutschland darunter, Ingenieure auch. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Einige der deutschen Immigranten waren Mitglieder der Nazi-Partei von Palästina. Und so endet ihre Geschichte im Zweiten Weltkrieg hier. Ich bin auch Musiklehrer. Studiert habe ich Komponieren und Dirigieren. Ich schreibe Arrangements für meine Schüler und ein Jazz-Trio. Und wir starten in Kürze mit klassischer arabischer Musik. Da arbeite ich dann auch mit palästinensischen Musikern zusammen. Mittagspause. Die Kopfhörer sind für 90 Minuten ausgestöpselt. Am Nachmittag dann Internetverbindung in den Gazastreifen. Zuerst auf israelischer Seite zu Roni Kaider, einer langjährigen Friedensaktivistin. Falls es jetzt einen Alarm gibt, muss ich das Gespräch beenden. Dann habe ich 15 Sekunden, um in meinen Bunker hier zu kommen. Da höre ich dann Einschläge. Die Raketen sind immer relativ unpräzise, zum Glück. Aber es sind viele, man weiß nie. Dann aus Gaza selbst die Stimme von Mohammed Raja, der für Ärzte ohne Grenzen vor Ort ist und über ein Smartphone zugeschaltet.
How many hospitals we have in Gaza?
Was haben wir an Krankenhäusern hier? Nichts. Wir haben nichts. Aber wir versuchen immer wieder aus diesem Nichts etwas zu machen. Wir probieren es. Aber wir sind nicht frei. Wir leben unter einer Besatzung hier. Die Musik bringt uns ans Ziel des zweiten virtuellen Reisetages, den Golanhöhen. Bis zum Sechstagekrieg syrisches Territorium, seit 1981 von Israel annektiert. Shifa Abu Jabal ist hier groß geworden und Fan der Musik von Tut Art. Die Band ist so beliebt, weil sie als eine von wenigen in dem typischen arabischen Akzent der Golanhöhen singt. Aber bis auf einen Musiker sind alle im Ausland mittlerweile. Shifa Abu Jabal ist wie viele der Bewohner auf den Golanhöhen Drusin. Sie studiert in Haifa und kommt regelmäßig ihre Eltern auf dem Golan besuchen. Einige Drusen sehen es als eine Segnung, dass sie jetzt zu Israel gehören. Ich nicht. Nachdem der Krieg anfing in Syrien, haben sich viele hier mit Israel mehr identifiziert. Sie haben den israelischen Pass angenommen. Ich dagegen pflege meine syrischen Wurzeln und die meiner Eltern. Dann ist die Leitung tot. 16.30 Uhr, Zeit für eine Feedbackrunde mit den Veranstaltern.
Ich war auch müde, bin auch jetzt müde, finde es aber gut, weil es fast so einen immersiven Charakter hat. Also man hat wirklich das Gefühl, man ist auf einer Reise, da ist man am Tagesende ja auch erschöpft.
Also mir hat es total gut gefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so inspirierend ist. Also wenn das jetzt eine echte Reise wäre, dann würde man ja irgendwann Mittagessen zusammen wahrscheinlich.
Also ich bin jetzt auch rechtschaffen müde und das mit dem Essen fand ich ganz lustig. Ich habe mir das selber ein bisschen gemacht. Ich habe am Nachmittag mir immer arabischen Kaffee und ein paar Datteln und habe dann so mir die Atmosphäre geschaffen.
Ja, hat also tatsächlich auch Vorteile, virtuell zu reisen. Martin Gerner ließ uns teilhaben an seinen Erfahrungen.
שבחיים יש נקודת מפנה שממנה עושים הכל אחרת לא משאירה מקום לנוח הרעש של הזמן הופך אנשים חיים לסרט הלב שבחיים יש נקודת מפנה שממנה עושים הכל אחר לא משאירה מקום לנוח הרעש של הזמן הופך אנשים חיים לסרט אילם הרעש של הזמן הופך אנשים חיים לסרט אילם
Und jetzt begrüße ich herzlich am Telefon Ingrid Schöpflin in Karlsruhe. Hallo, Frau Schöpflin.
Hallo, oder hi, wie die Finnen sagen.
Hi, wie die Finnen sagen. Und damit verraten Sie auch schon, wohin die Reise geht. Sie sind sozusagen unsere heutige Hörerreisenfrau. Frau, müssen wir jetzt erstmal drüber sprechen. Frau, ja, auch Mutter. Sie sind Mutter. Sie haben einen Mutter-Sohn-Trip unternommen nach Finnland. Dazu kommen wir gleich. Wie sieht es denn aus heute am Muttertag? Haben Sie schon Gratulationen entgegengenommen?
Habe ich schon, ja.
Von Ihrem Sohn, mit dem Sie damals unterwegs waren?
Ja, genau.
Der ist heute 49 und erinnert sich aber jedes Jahr an den Muttertag.
Ja, genau.
Wir waren ja gerade virtuell, Sie haben es ein bisschen wahrscheinlich am Telefon mitbekommen, in Israel sind Sie auch schon mal gewesen?
Ja, das war dann 10 Jahre früher, vor der Finnlandreise. Das war auch eine spannende Sache.
Also das geht weit zurück ins Jahr 1976. Wie kam es damals dazu? Aus welchen Gründen wollten Sie nach Israel?
Das war so, wie ich hatte mich sehr intensiv mit dem Holocaust auseinandergesetzt als junge Frau. Und irgendwie hatte ich das Bedürfnis, einfach mal Juden zu begegnen in ihrem Land.
Mhm.
Ich habe dann, es war eine private Reise. Ich hatte nur 3 Standorthotels gebucht und den Flug natürlich. Und ansonsten waren wir mit öffentlichen oder per Anhalter unterwegs.
Also Ihr kleiner Sohn, damals 6 Jahre, ja, der war da schon mit?
Der war da mit, ja. Es war gerade noch vor seiner Einschulung.
Mhm. Also es scheint ja bei Ihnen so zu sein, dass die Reiselust irgendwie in der Familie liegt. War Ihre Mutter auch schon reiselustig?
Sie hat oft gefragt, woher hast du das? Vermutlich von meinem Großvater, mütterlicherseits.
Mhm.
Gut, diese Generation, die Elterngeneration, die sind natürlich Vater durch den Krieg, hat er ja viel kennengelernt, aber das ist eine andere Geschichte.
Mhm. Sie sind alleinerziehend gewesen ab dem 4. Lebensjahr ihres Sohnes. Wenn man Ihnen zuhört, haben Sie sehr intensiv zusammen gelebt. Wenn Sie jetzt zurückschauen, haben Sie wirklich alles mitbekommen in der Entwicklung Ihres Kindes?
Man sagt ja, die ersten 3 Jahre sind prägend. Und da war ich zu Hause. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür.
Mhm. Und dann sind Sie irgendwann los mit ihm. Das war im Sommer 1987. Wie kam es, dass Sie sich Finnland ausgesucht haben?
Ich wollte einfach mal, ich bin eigentlich ein Nordland-Fan und wollte mal das Nordkap besuchen. Und hatte mich so ein bisschen informiert natürlich über Skandinavien. Und da hat mich Finnland am meisten angesprochen.
Mhm. Dann haben Sie es einfach festgelegt. Das waren dann 9000 Kilometer, sind zusammengekommen in 3 Wochen. Wie haben Sie sich fortbewegt?
Mit dem Auto und wir hatten ein Zelt dabei, so ein kleines 2-Mann-First-Zelt. Mit dem Auto waren es dann 7000. Wir sind mit dem Autozug hoch bis Hamburg über Nacht. Und dann nach Travemünde rüber und von dort mit dem großen Autofährschiff nach Helsinki. Und dort total überrascht, 30 Grad im Schatten.
Ja, das hält man dann nicht für möglich, wenn man aus dem Süden kommt und in den Norden reicht. Ihr Auto war ein Opel Kadett damals.
Genau. Mhm. Vollgepackt mit allem, was man so braucht und mit vielen Lebensmitteln, weil Skandinavien ist ja teuer. Und da habe ich gedacht, ja, nehmen wir so viel mit, wie geht.
Mm, damit Sie da auch sozusagen autark dann waren. Übernachtung, aber nicht im Auto.
Nee, eben im Zelt. So ein Zweimann-Zelt hatten wir dabei. So ein kleines Zelt.
Ja, wenn ich jetzt richtig rechne, dann war ja Ihr Sohn damals 17. Der durfte also noch nicht fahren. Dann saß der neben seiner Mutter die ganzen 7000 Kilometer und hat Ihnen Anweisungen gegeben?
Er hat vor allen Dingen geschaut, dass mir kein Rentier ins Auto springt, weil die Rentiere, die lagern da ganz häufig neben der Straße, im Straßengraben. Und Rentiere, die sind ja schnell wie Pferde, störrisch wie Esel und getarnt wie Chamäleons.
Da musste man schon aufpassen. Das heißt, er hat Ihnen wie so ein Rallye-Beifahrer dann die richtigen Tipps.
Genau.
Sie haben alles dokumentiert und auch noch die Fotos von damals?
Ja.
Mhm. Haben Sie drin geblättert in letzter Zeit? Ja.
Habe ich noch ein bisschen drin geblättert und ich habe mich auch noch mit meinem Sohn unterhalten. Und ich war erstaunt, wie präsent diese Reise noch bei ihm ist.
Ja, woran erinnert der sich denn am liebsten?
Zum Beispiel die Geschichte mit dem Tommy-Messer. Ich hatte ihm versprochen, dass er, wenn wir die Werkstatt finden, ein finnisches Fadenmesser bekommt, ein sogenanntes Tommy-Messer. Und wir haben tatsächlich diese kleine Werkstatt in der Wildnis gefunden und war natürlich toll, der Handwerker dort, ein Finne, kein Wort Englisch, natürlich auch nicht Deutsch. Und aber mit Händen und Füßen ging das ganz gut. Und er hat uns dann tatsächlich auch noch in die Werkstatt geführt und hat uns gezeigt, wie die Messer gemacht werden. Also sind eigentlich damals voll Recycling-Messer, also Stahl aus Eisenbahnschienen, dann der Schaft aus Birkenholz und die Scheide aus Rentier- oder Elchleder, also ganz toll. Und das Messer hat er sogar noch.
Das hat er auch noch, wollte ich gerade danach fragen. Das ist ja ein wunderschönes, eine wunderschöne Erinnerung. Das heißt, da musste Ihr guter Opel Kadett mal in die Werkstatt, da hat ihm was gefehlt.
Da muss er mal, einen Tag vorher war das. Fiel der Scheibenwischermotor aus. Und das braucht man natürlich, weil wir sind sehr, sehr viele Naturstraßen gefahren. Und wenn dann mal das Wetter eingebrochen ist und es fing an zu regnen, dann kommt man ohne Waschanlage nicht durch. Und es war eben, die Waschanlage hat nicht mehr funktioniert. Ja. Und da hat uns dann... Also wir sind dann auch mal in einem festen Haus, haben wir mal übernachtet. Und da hat uns der Besitzer, der Deutscher war, sich da oben niedergelassen hat. Und der hat uns dann geholfen und hat uns eine Werkstatt vermittelt. Und die haben uns das dann, das war super, die haben uns das dann ganz schnell gemacht.
Es sind ja dann Erfahrungen, die viele auf Reisen, ähnlich wie Sie sie gemacht haben, auch so erleben.
Aber sonst hat das Auto le durchgehalten.
Aber das gibt es natürlich schon lange nicht mehr, ne? Das wäre ja jetzt
leider, leider nicht. Der wurde ja nicht mehr aufgelegt, der Kadett.
Ja. Wie sind Sie jetzt unterwegs in diesen Tagen, Frau Schöpflin? Fahren Sie Bahn, fahren Sie Bus, gehen Sie zu Fuß?
Alles. Also ich bin auch noch mit meinem kleines Auto auch noch natürlich unterwegs.
Ja.
Ich bin fit und munter und freue mich des Lebens.
Das sagt Ingrid Schöpflin mit ihren 72 Jahren. In Karlsruhe ist sie zu Hause. Haben Sie ein Sehnsuchtsziel, wo Sie sagen, das will ich unbedingt mal demnächst erleben?
Ja, wenn es möglich wäre. Aber ich denke, das werde ich einfach durch Fernsehberichte mir die Reise ersparen. Die Mongolei würde mich sehr interessieren.
Kommen Sie auf die Kosten über die Reiseberichte im Fernsehen oder im Radio?
Also die Fernsehberichte mit den Bildern ist natürlich schon toll, ja. Klar, ersetzt keine Live-Reise, aber manche sind gute Reportagen einfach.
Ja. Ist Ihr Sohn eigentlich seither mal auf die Idee gekommen, dass er gesagt hätte, Mama, los, wir machen jetzt mal das und wenn es nur 2-3 Tage sind, fahren wir zusammen irgendwo hin?
Ich denke, das ist jetzt einfach, er hat Familie und da lässt man dann als Oma auch los.
Ja, genau. Eine Tochter hat er auch, die geht in die 2. Klasse mittlerweile. Und sie wohnen in der Nähe des Enkelkindes. Insofern ist für sie gerade am heutigen Tag, am Muttertag, alles in Ordnung.
Ja, genau.
Frau Schöpflin, Sie haben Bilder gezeichnet, die sonst nur im Fernsehen gibt. Vielen Dank, dass Sie in den Reisenotizen hier im Deutschlandfunk...
Ja, übrigens noch ein Satz. In Finnland ist ja erst Sommer, wenn man den Hut in die Luft hängen kann. Das heißt, wenn so viele Mücken da sind, dass der Hut von den Mücken getragen wird.
Ah, das müssen wir uns merken.
Und das hält natürlich viele davon ab, da oben gibt es so viele Mücken. Aber die Campingplätze zum Beispiel, die sind so genial gelegen, dass da immer Wind geht. Und wo Wind ist,
sind keine Mücken.
Gibt es keine Mücken.
Wir merken uns das. Schon wieder eine Lebensweisheit, die wir im Sonntagsspaziergang gesammelt haben.
Ja.
Ingrid Schöpflin, wir spielen Ihnen eine Musik. Vielen Dank und einen wunderschönen Muttertag.
Danke. Ich wünsche Ihnen auch, wie sagen die Finnen, Kiitos, danke, Kiva Paiva, einen schönen Tag.
Kiva Paiva.
Ja.
Löytäisinkö tuon muukalaisen luo, jonka ilta toi aamuun unohtui. Silloin tiennyt en, minkä kadotin, rappu käytävästä kaiku askelten. Löytäisinkö tuon muukalaisen luo, jonka ilta toi aamuun unohtui. Silloin tiennyt en, minkä
eikä kadotin rappu käytävästä kaikuaskelten. Vielä löydän tuon muukalaisen luo. Sen. Noin kun hymyilet, tuntisinko sen virrasta tuhansien kasvojen. Silmät tuikkivat alta kulmien, noin huules hymykäy, aina muistan sen. Noin kun hymyilet, tuntisinko sen virrasta tuhansien kasvojen. Noin kun hymyilet, tuntisinko sen virrasta tuhansien kasvojen. Vielä löydän tuon mukalaisen luo.
Viele Experten räumen dem Niederland Ägypten gute Chancen an, vergleichsweise früh aus der Krise zu kommen. Der Grund, wie die Türkei, hat Ägypten große Hotelanlage, die mit bewusst reduzierter Auslastung betrieben werden können, sodass viel Raum für den einzelnen Gast bleibt. Mal sehen, wie das wird. Olga Kapustina ist meine Kollegin. Sie war noch vor der Krise in Hurghada und hat erfahren, wie die Nationen dort miteinander klar und auskommen, vor allem Deutsche, Ukrainer und Russen.
Um 10 Uhr morgens beginnt der Tag in einem All-Inclusive-Hotel am Rande von Hurghada in Ägypten. Das Animationsteam tanzt vor dem Pool. Die Gäste reckeln sich auf ihren Liegen und schauen den zwei ukrainischen Frauen und zwei ägyptischen Männern beim Tanzen zu. Es sind 20 Grad, die Sonne scheint. Auch in der Nebensaison ist das Hotel fast ausgebucht. Für 50 Euro pro Tag bekommt man hier Unterkunft, Essen und Unterhaltung. Wobei die Preisbildung hier eine tückische Sache ist. Falls ihr tauchen wollt, spricht die Tauchlehrerin nicht auf Deutsch, sondern lieber auf Russisch an. So wird der Preis günstiger. Diese Empfehlung gibt uns eine Mitarbeiterin an der Rezeption, die merkt, dass mein Mann und ich beide Sprachen mächtig sind. Im Hotel ist alles inklusive, außer Abwechslung. Nach der sollten wir in einer der bunten Mappen suchen, die an dem Tisch im Rezeptionsbereich stehen. Darin werden verschiedene Ausflüge angeboten. Die Mappen auf Russisch stechen durch viele bunte Bilder heraus, die auf Deutsch durch lange Textpassagen. Wir buchen einen All-Inclusive-Meeresausflug aus der russischsprachigen Mappe, die eine ukrainische Agentur zusammengestellt hat. Auf dem Boot begrüßt uns Gruppenleiterin Laura. Sie ist blond, trägt ihren rosa Lippenstift und ihr Alter jenseits von 50 mit Stolz. Noch bevor wir ablegen, bietet Laura uns verschiedene Ausrüstung, Fotoshooting und DVDs mit Bildern vom Roten Meer an. Wir machen einen Halt in der Lagunenstadt Elguna, was in der Mappe als Venedig Ägyptens angepriesen wird. Laura erzählt, dass viele russische Stars hier ihre Ferienhäuser haben. Sie sagt, dass die gelb-blaue Flagge von Elguna der ukrainischen ähnelt. Dann macht sie einen Witz. Wenn man den Ukrainern die Krim weggeschnappt hat, schenkt man ihnen vielleicht Elguna als Trost? Keiner lacht. Die meisten Touristen sind aus der Ukraine. Der Spaziergang endet in einer Bar, wo wir angeblich auf unseren weiteren Transport warten müssen. Hier bietet man uns 5 Dollar Rabatt auf den ganzen Alkohol. Wie war es nochmal mit dem All-Inclusive-Prinzip? Geiz ist nicht geil, verstehen wir und buchen unseren nächsten Ausflug bei einer deutschen Reiseagentur. Wir zahlen das Doppelte, um diesmal nicht mit zusätzlichen Angeboten belagert zu werden. Der Bus nach Kairo holt uns um 3 Uhr nachts im Hotel ab. Unser Reisebegleiter merkt schnell, dass wir Russisch sprechen. Wenn andere Passagiere schlafen, kommt er auf uns zu und bietet uns Kaffee an.
Was los?
$12 pro Kilo, sehr guter Preis. Später macht er Werbung für Öle und Gewürze. Dass wir dabei nicht ausflippen, hat Mohammed dem Schnurrbart mit der Automatikwaffe auf dem Vordersitz zu verdanken. Wobei der Mann, wie sich später herausstellt, nicht zu unserer Einschüchterung, sondern zu unserem Schutz da ist. Der Leibwächter ist im All-Inclusive-Paket mit dabei. Abends, wenn wir bei den Pyramiden sind, lächelt er sogar in die Kamera und hält dabei seine große Waffe in der Hand. Vor dem Sphinx läuft währenddessen die internationale Wette um das beste Selfie ab. Das Gewusel und der Sprachgemisch ist hier wie in Babylon. Unser Hotel am Rande von Hurghada ist auch eine Art Babylon. Die Gäste kommen aus Deutschland, Polen, Frankreich, Holland, der Schweiz, Dänemark, der Ukraine und Russland. Bei so vielen Nationen sind Konflikte vorprogrammiert. Vor allem die zwei Gruppen, Russen und Ukrainer, verstehen sich in den letzten Jahren schlecht, erzählt die Mitarbeiterin Irina, die selbst aus der Ostukraine stammt.
Ich bin Ende 2013 hier hingekommen. Da hat die Krise in der Ukraine gerade erst begonnen. Zuerst konnte ich es nicht verstehen, weil ich kein Fernsehen geguckt habe. An einem Tag habe ich mit Gästen Boccia gespielt. Ein Kind hat mich auf Ukrainisch gefragt, wie die Spielregeln sind. Ich habe auf Ukrainisch geantwortet. Die russischen Gäste haben gefragt, bist du etwa aus der Ukraine? Sie haben das Spiel abgebrochen und nicht mehr mit mir gesprochen, bis sie weggefahren sind.
Hurghada galt früher als ein russisches Dorf. Doch nach dem Absturz einer Flugmaschine nach St. Petersburg 2015 mit 224 Toten wurde Ägypten für die Touristen aus Russland geschlossen. Nun hat die russische Regierung das Flugverbot etwas gelockert. Aber die Zahl der Touristen aus Russland bleibt gering. Die Hotelbesitzer vermissen die russischen Gäste. Viele Touristen vermissen sie nicht.
Wenn die Russen viel getrunken haben, haben sie ihre Fahnen genommen und geschrien, wir schützen unsere Mutterheimat. Die deutschen Gäste haben sich am 9. Mai nicht aus ihren Zimmern getraut. Ich habe mich geschämt. Mein Uropa ist ein Russe. Ich habe einen russischen Namen.
An diesem Abend spielt Deutschland schon wieder gegen den Rest der Welt. Es ist so, weil ungefähr die Hälfte der Hotelgäste aus Deutschland sind. Der Animateur feuert die Mannschaft an. Beim Spiel geht es darum, die Musikmelodien zu erraten. Deutschland gewinnt. Die Ukrainer, die Anführer des Gegnerteams, bleiben nicht ohne Trostpreis. Schließlich trägt der Animateur ein T-Shirt mit dem ukrainischen Wappen und gratuliert nicht auf Russisch, sondern auf Ukrainisch.
Olga Kapustina berichtete von ihren Erfahrungen aus und in Hurghada, aufgenommen natürlich vor der Krise. Im Moment ist da auch ziemlich alles zu. Eine ukrainische Band jetzt mit einem traditionellen humoristischen Lied. Die 10 Minuten Nachrichten folgen dann und im Anschluss telefonieren wir mit einem jungen Mann, der gerade aus Wuhan zurückkommt, und unsere Gesprächsrunde in aller Munde Italien und Mauritius.
Ось служив же я у пана, та й на 5-те літо та літо. Заслужив же я у пана барана за літо. А той баран бабе-бебе, а той ту-ю-ю-ю-ю-ю, а та гуся-суся-суся, а та качка-ка-ка-ка-ка, а та колка-чуба-турка по садочку ходить, та й ходить, курчаточок водить, та й водить. Ось служив же я у пана, та й на 6-те літо та літо. Заслужив же я у пана телятко за літо. А то теля ме-ме-ме-ме, а то й баран бе-бе-бе-бе, а то й ту-юк-дюк-дюк-дюк, а та гуся-суся-суся, а та качка-ка-ка-ка-ка, а та кока-чуба-турка по садочку ходить, та й ходить, курчаточок водить, та й водить. Ось служив же я у пана, та й на 7-те літо та літо. Заслужив же я у пана
дівчину за літо. А то дівча напилася, впала з печі, убилася. А то теля мембе-мембе, а то й баран бебе-бебе. А то індюк-бюк-дюк-дюк-дюк, а та руся-суся-суся. А та качка-кака-кака, а та кака-чуба-кака. По садочку ходить та й ходить, курчаточок водить та й водить. Курчаточок водить та й водить.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit der Fortsetzung der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt, die uns zunächst weit weg nach China und zwar genau nach Wuhan führen werden. Es ist mir eine Freude, jetzt Xi Shang am Telefon begrüßen zu können. Xi Shang, Sie hören mich?
Ja, hallo.
Hallo, guten Tag. Da merken wir schon, Sie sprechen perfekt Deutsch. Ich fasse kurz zusammen, woran das liegt. Xi Shang ist 30 Jahre alt, geboren in Wuhan, 2009 nach Deutschland gekommen, seitdem immer wieder nach Wuhan gereist, um einmal zumindest im Jahr seine Familie dort zu besuchen. Sie leben in Leipzig, haben dort Geschichte studiert, suchen derzeit Arbeit in diesem Bereich, Xi Shang. Und Sie sind gestern aus Wuhan zurückgekommen mit dem Flugzeug.
Genau. Ich bin jetzt in meiner Wohnung in Leipzig.
Sie sind in Leipzig. Der Flug führte von Shanghai nach Frankfurt und von dort mit der Bahn dann nach Leipzig.
Genau.
Sie sind ja am 20. Januar nach Wuhan geflogen. Damals haben ja auch Sie nicht damit gerechnet, dass dann am 23. Januar die Stadt abgeriegelt wurde. War Ihnen da die Dimension irgendwie schon klar, was da auf Sie zukommt?
Ich kann mich kaum daran erinnern, aber alles, was passiert dort, war ganz plötzlich und überraschend. Aber ja.
Das war ja ein Moment mit dem.
Bisschen dramatisch.
Ja. Wie haben Sie denn da gelebt dann in Wuhan?
Ja, wir haben, also meine Familie, wir haben in der Quarantäne gelebt. Für lange Zeit. Genau. Und Gemüse oder Lebensmittel haben wir, wie gesagt, also die Supermärkte waren am Anfang auf. Wir können ganz normal einkaufen gehen, also aber mit Maskenpflicht. Genau, wir haben keinesfalls irgendeinen Mangel gehabt, irgendeine Waren, Gemüse oder sowas, weil wir Unterstützung aus ganz China bekommen haben. Ja.
Durften Sie rausgehen in dieser Zeit?
Rausgehen. Nur mit so einer Genehmigung, zum Beispiel, wenn man irgendeine Arbeit macht, zum Beispiel im Krankenhaus oder als Polizist und sowas. Also, ja.
Also
zum Beispiel nicht.
Ja, es gab ja dann auch die Ausgangssperren in verschiedenen Abstufungen. Ein paar Wochen lang durfte gar niemand mehr mit dem Auto fahren. Was war das für ein Gefühl in Ihrer Stadt, dass es so still und so ruhig war?
Wenn man diese Frage überlegt, also ich würde sagen, unser Staat ist ein Millionenstaat, eine Metropro. Die Stadt ist auch eigentlich ganz schön, weil es ganz still ist, wie ich ein Bild im Fernsehen gesehen habe. Ganz schön ruhig, ja.
Aber das muss man sich vorstellen. Ich glaube, 8 Millionen Einwohner haben Sie dort in Wuhan. Wie ist das eigentlich, Xi Shang? Die Krankheit scheint ja aus Wuhan tatsächlich zu kommen. Wie geht es Ihnen damit, mit diesem Gefühl?
Ja, ob dieses Virus wirklich aus China ist, aus Wuhan ist, das kann ich nicht viel dazu sagen, weil verschiedene Experten aus verschiedenen Ländern andere Meinung haben. Also das lass man sich streiten.
Ja, ja, ja. Wie gehen die Menschen hier in Deutschland mit Ihnen um, wenn Sie in Leipzig wohnen? Wollen die vieles wissen, wie es bei Ihnen ist in China und speziell in Wuhan?
Viele Freunde haben mir geschrieben und ich habe gefühlt, dass sie sich Sorgen um mich machen. Aber eigentlich, ja.
Ist das Bedürfnis nicht so ganz groß. Wie ist denn das gewesen, als Sie jetzt wieder aus Wuhan zurückgereist sind nach Deutschland? Das war ja eine lange Reise. Wie sah das im Flugzeug aus? Wer war da noch drin außer Ihnen?
Die Flugzeuge, die Hälfte Plätze sind frei, würde ich sagen. Also ich selbst habe zum Beispiel 3 Plätze. Also man fühlt sich schon sicher im Flugzeug. Also und alle haben Maske.
Naja, das muss jetzt sein. Ne? Die wenigen, die fliegen, müssen natürlich dann, die wenigen Airlines, die noch fliegen, müssen darauf achten, dass die Hygienebestimmungen eingehalten werden. Wie ist der Abschied von Ihren Eltern gewesen, als Sie vorgestern weg sind aus Wuhan?
Ja, wie ich mich erinnere, wir haben im Auto, meine Mutter hat mir gesagt, pass lieber auf deine Sachen auf, deinen Rucksack, dein Portemonnaie, nicht einpennen. Und wie ich mich erinnern könnte, davor haben wir noch darüber diskutiert, wie man einen Fisch richtig kochen soll.
Ja. Also der Alltag sozusagen, das ist nicht so, wie wir uns vielleicht dann von hier aus Europa da vorstellen, dass das da jetzt alle ganz bedrücken würde oder so. Also die haben Sie einfach dann auch mit relativ frohen Herzen reisen lassen.
Ja.
Waren die eigentlich mal hier in Deutschland zu Besuch, Ihre Eltern, seit Sie das Studium aufgenommen haben in Leipzig?
Nicht, aber mein Vater war früh wegen der Arbeit ein paar Mal nach Europa geflogen, bevor ich nach Deutschland kam. Ja.
Ja. Und jetzt hier in Leipzig, wie sieht das da aus? Sie müssen ja jetzt quasi 2 Wochen in Quarantäne.
Ja, ich bin bereit.
Macht Ihnen nicht viel aus. Dann bleiben Sie schön zu Hause auf jeden Fall. Xiang, wann haben Sie denn vor, das nächste Mal wieder nach China zu reisen? Das wird wahrscheinlich sehr unbestimmt sein.
Ganz unbestimmt, aber irgendwie habe ich einen Plan, weil ein Kumpel von mir, der heiratet im September und er hat mich eingeladen als Trauzeuge.
Ah.
Darauf habe ich ganz viel Bock. Und wie es gerade aussieht, also in Wuhan ist die Normalität schon zurückgekehrt. Ich kann mir gut vorstellen, ja.
Dass das dann funktioniert, auch mit der Hochzeit. Ganz kurz vielleicht noch Leipzig und Wuhan. Wuhan 7 Millionen Einwohner, Riesenmetropole. Leipzig etwas weniger Einwohner. Was ist das, was Sie an Leipzig fasziniert und was ist vielleicht das, was Sie an Wuhan vermissen, wenn Sie nicht dort sind?
Vielleicht das Essen, die Spezialitäten, Straßenimbiss. Das haben wir in Leipzig leider nicht so viele Aussteller.
Das fehlt Ihnen da, aber sonst fühlen Sie sich wohl und sind glücklich.
Ja, ich habe auch Freunde hier, ich fühle mich voll.
Ja. Xi Shang, 30 Jahre alt, ich sag's nochmal, geboren in Wuhan, hat in Leipzig Geschichte studiert. Wenn Sie möchten, bitte bleiben Sie noch ein bisschen am Apparat. Wir sprechen jetzt mit meinen Kolleginnen Christiana Coletti, Italien, und Antje Allroggen, die uns aus und über Mauritius erzählen wird. Wenn Sie die Zeit und die Ruhe haben, Sie sind eh in Quarantäne, dann bleiben Sie noch ein bisschen dran. Vielleicht haben wir noch die eine oder andere Frage auch an Sie.
Boschi abbandonati.
Christiana Coletti, die Sie immer wieder für italienische Momente in unserem Programm Sonntagsspaziergang sorgen. Il mio canto libero, Lucio Battisti. Was bedeutet dieses Lied, dieser Gesang für Sie?
Ja, für mich ist der Inbegriff der Freiheit und das erinnert mich an meine Kindheit und an schöne Momente und das war auch ein besonderes Moment in Italien. Und il mio canto libero bedeutet mein freier Gesang. Und ja, das ist ein Liebeslied, aber man könnte das auch verstehen als Liebeslied, Liebe zur Freiheit auch verstehen.
Wie prägt sich Ihr Begriff von Freiheit? Wie hat sich das entwickelt, Ihr Begriff von Freiheit?
Ja, also das war ganz früh, als mein Vater mir zum ersten Mal von seiner Jugend erzählte. Das waren die 60er Jahre und er war jung und er hat zum ersten Mal dieses Gefühl gespürt, als er endlich mal für einen Tag ans Meer fahren durfte mit seinen Freunden. Und dann später in den 70er Jahren, als wir als Familie das Leben am Meer kennenlernen konnten. Und ja, und da habe ich begriffen, dass in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg für Millionen Italiener das Gefühl von Freiheit mit ganz einfachen Dingen verknüpft war. Das Gefühl, etwas tun zu dürfen, was nicht nützlich ist, sondern nur, in Anführungsstrichen, schön und beglückend ist, wie Reisen zum Beispiel, auch wenn die Reise nur 2 Stunden entfernt an die Adriaküste führt und nicht in die weite Welt.
Ich will gerade noch mal, wenn er noch am Apparat ist, Shi Shang fragen. Shi Shang, waren Sie mal in Italien?
Ganz oft.
Ah, wo sind Sie dort gewesen?
Oh, in Rom zum Beispiel ganz oft. Und Venedig war ich auch ein paar Mal. Florenz auf jeden Fall, Mailand, Pisa,
Padua.
Ja.
Der Mensch hat die Welt gesehen. Umgekehrt, Christiana, waren Sie mal in China?
Nein, noch nicht. Aber das möchte ich ganz bald tun, wenn alles wieder möglich ist.
Also Sie können ja dann mitfahren, vielleicht zur Hochzeit. Vielleicht wird noch eine Trauzeugin dann gebraucht. Es scheint so, als würden die Italiener zurzeit so diese einfachen Freiheiten wieder aufnehmen. Wie sieht das aus?
Ja, es ist eben nämlich so, wie in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Das empfinde ich jedes Mal, wenn ich mit Freunden telefoniere, vor allem vergangene Woche, und sie mir erzählen, wie schön es gewesen ist, wieder in der Sonne auf einer Wiese zu sein oder in einem Wald spazieren zu gehen oder wie schön es war beim ersten Ausflug mit dem Fahrrad, als wenn der Wind das Gesicht streichelte. Also diese ganz einfachen Dinge des Alltags sind so schön und das ist wirklich die neuen Freiheiten, kleine Freiheiten und kleine Glücksgefühle. Und ich kann mir vorstellen, jetzt kann man zum Beispiel in einem Strandbad noch nicht liegen. Man kann entweder nur in Anführungsstrichen spazieren gehen, Sport machen oder baden. Aber dieses im Meer baden nach so langer Zeit fühlt sich bestimmt schön und erfrischend wie eine Wiedergeburt an. Das stelle ich mir vor.
Da hat sich auch die Flughafenmitarbeiterin der italienischen Regionallinie gemeldet. Die haben es geschafft, an den Gardasee zu kommen. Und die sagt, es ist traumhaft. Es ist keiner da. Wir haben den See für uns alleine. Es sind nur Kiter auf dem Wasser. Und auch sie sagt ähnlich wie Sie, Christiana Coletti, man nimmt diese Freiheit, die im Augenblick um sich greift, ganz anders und viel deutlicher wahr. Antje Allroggen, Sie sind auch in unserer Telefonrunde. Guten Tag.
Ja, hallo Andrea Stopp und Christiana Coletti und auch an Shi Shang.
Muss man den Shi Shang mal fragen, wie weit hat sie mal nach Afrika vertragen? Kennen Sie Mauritius, die Insel?
Ja.
Der kennt alles.
Dort.
Noch nie da, aber er kennt es. In der Theorie kennst die Antje Allroggen, die Sie jetzt hören, die hat einige Jahre mit ihrer Familie auf Mauritius gelebt. Das ist eigentlich eine klassische Urlaubsinsel. Viele sagen Paradies auf Erden. Wir haben aus Italien gehört, die kleinen Freiheiten, die langsam wieder mehr werden. Wie sieht das auf Mauritius aus, Antje?
Ach, ich dachte gerade, als Yishang so schön vom Essen erzählte und Christiana Coletti von dem, was eigentlich nicht nützlich ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass Essen nicht nützlich ist, aber das ist einfach schön. Ich denke auch oft an Essen, wenn ich an Mauritius denke, an Curries, an Samosas, an Gewürze, Tamarinde, Koriander. Aber ja, trotzdem gefühlt ist es schon weiter weg als sonst. Das hängt, glaube ich, schon noch damit zusammen, dass wir immer noch mit uns selbst beschäftigt sind. Und der Blick nicht wirklich so bis nach Afrika kommt. Ist ja auch ein Kontinent, der bis jetzt erfreulicherweise doch wenig Corona-Fälle hatte.
Können sich denn die Menschen auf Mauritius frei bewegen inzwischen?
Ja, noch nicht so richtig. Also seit dem 20. März ist ganz schnell eine Quarantäne verhängt worden. Die ist jetzt auch nochmal verlängert worden. Es gibt seit dem 27. April keinen neuen Corona-Fall mehr. Das heißt, man hat ganz schnell gehandelt, wie überall in Afrika, das sehr schnell gegangen ist. Da hat eine Insel vielleicht auch einen Vorteil, die lässt sich schnell abschotten und dann ist das öffentliche Leben ganz schnell runtergefahren worden. Die Leute dürfen nur zweimal in der Woche einkaufen, geht nach Alphabet und sehe, man kommt an einem Tag, an dem man eigentlich nicht dran ist, dann kann schon sein, dass die Polizei vor der Tür steht. Die Polizei sowieso, auch wenn man auf Facebook etwas postet, Facebook spielt eine große Rolle da und das hat vielleicht ein bisschen Kritik, auch was den Umgang mit Corona der Regierung anbetrifft, kann auch durchaus sein, dass man Ärger bekommt.
Mhm. Christiana, Sie hatten mir vorher etwas gesagt, was ich nicht so ganz verstanden hatte. Sie haben die Situation in Italien verglichen mit den Farben Ihrer Nationalflagge.
Ja, also ich habe viele Zeitungen mir also Review passieren passiert und wenn man die Farben der Fotos in den Zeitungen der letzten Monate mit unserer Flagge vergleichen möchte, scheint es, als ob wir vom Weiß der Krankenhauskittel und vom dramatischen, traurigen Rot des Notstands nun ins Grün einer kleinen, aber sehr kleinen, aber ersehnten Freiheit gekommen wären, weil in den Zeitungen der letzten Woche sieht man endlich wieder Bilder von etwas fröhlicheren Italienern, die endlich in der Natur sein dürfen.
Yishang, sind Ihre Landsleute in Wuhan, sind die ähnlich fröhlich oder haben wir nur so das Bild, dass die Menschen dort da eher mit gedrückter Stimmung herumlaufen?
Meist in Wuhan auf der Straße. Ja, in Wuhan, also wie ich schon gesagt habe, schon erwähnt habe, die Normalität ist schon zurückgekehrt. Also wie meine Mutter hat mich heute auch angerufen. Sie sagte, ja, ist Normalität.
Schön. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt und nicht schlimmer wird. Antje, noch mal ganz kurz. Mauritius ist für uns immer der Inbegriff des Schlaraffenlandes. Es ist wahrscheinlich noch eine große Wegstrecke, bis es wieder so sein wird.
Ja, das denke ich auch. Also es waren im vergangenen Jahr 1,4 Millionen Urlauber, die sich das Schlaraffenland gegönnt haben. Da ist, glaube ich, auch viel Steigerungs-Ehrgeiz gewesen von Seiten von Mauritius. Ich war im vergangenen Herbst da und konnte meine alte Insel nicht so richtig wiederentdecken. Viel Beton, es wird viel versiegelt. Vielleicht ist das jetzt auch eine Chance, dass das Schlaraffenland wieder ein bisschen üppiger wuchern kann, was das Grün anbetrifft. Das wäre wünschenswert.
Christiana, da müssen Sie uns zum Schluss noch mal sagen, wenn wir noch ein paar Takte von Lucio Battisti, Il mio canto libero hören. Wie ist das mit der Freiheit des Einzelnen und der Freiheit der Gesellschaft, der Gemeinschaft?
Ja, genau. In diesen Monaten in Italien hat man viel darüber nachgedacht, was bedeutet Freiheit. Und natürlich hat man verstanden, dass die Freiheit des Einzelnen vom respektvollen Benehmen der vielen abhängig ist. Und die eigene Freiheit ein bisschen einzuschränken, ist im Moment eine Geste für die eigene wie die kollektive Freiheit. Und ich hoffe, dass wir das ein bisschen alle lernen.
Christiana Coletti aus Perugia, vielen Dank dafür. Antje Allroggen, vielen Dank. Mauritius und Yishang, vielen Dank, dass Sie uns aus Wuhan berichtet haben. Verità si offre nuda a noi. Das war der Sonntagsspaziergang. Wir bereiten eine neue Ausgabe für den kommenden Sonntag vor. Der wird uns dann unter anderem nach Russland führen. Ich freue mich schon darauf. Verleben Sie heute einen angenehmen Sonntagnachmittag. Andrea Stopp wünscht einen schönen Tag noch aus dem Studio 1 des Deutschlandfunks.
Cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido.